Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Und herzlich willkommen zur zweiten Sendung aus dem Zolli rund um Primaten. Durch die Sendung begleitet sie Lukas Meili
und Jenny Dage.
Basel stimmt am 13. Februar darüber ab, ob nichtmenschliche Primaten Grundrechte sollen bekommen sollen. Also ob Primaten per Gesetz das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit bekommen. Der Zolli macht sich aus verschiedenen Gründen für ein Nein zu dieser Initiative stark. Der dreiteilige Podcast gibt eine Innensicht, wie man die Initiative im Zolli erlebt und was ein Ja am 13. Februar für Konsequenzen könnte haben.
Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir mit der roten Springaffe und der schwarz-weißen Wari zwei Primatenarten im Zolli besucht, die einem beim Stichwort Primaten vielleicht nicht als erstes wieder in den Sinn kommen. Meistens denkt man nämlich an Gorilla, Schimpansen oder an Orangutan, was natürlich auch sehr prominente Primatenarten sind. Aber sie sind eben nicht die einzigen Primaten. Es gehören über 500 Tierarten zur Gruppe der Primaten. Oder ganz einfach gesagt, sind alle Affen, die es gibt, Primaten. Übrigens auch wir Menschen. Weil die Initiative den Verantwortlichen vom Zolli Sorgen macht, nehmen sie im zweiten Teil dieser Sendung Stellung dazu, was für Probleme bei einem Jo auf den Zolli zukommen könnten. Es äußern sich der Zolli-Direktor Olivier Bagon, die Zootierärztin Fabia Wiss und der Kurator der Affen, Adrian Baumeier. Von extern reden wir in dieser Sendung außerdem mit dem Professor für Tierschutz, dem Hanno Würbel von der Uni Bern und dem Affenforscher und Professor von der Uni Neuenburg, dem Klaus Zuberbühler.
Bleiben wir aber zuerst noch im Zolli. Aus der Sicht des Zolli könnte man ja auch denken, dass einem diese Initiative gar nichts angeht. Sie bezieht sich ja ausschließlich auf Primaten, die von öffentlichen Institutionen gehalten werden. Also zum Beispiel von einer Universität oder von einem Unispital. Der Zolli ist aber eine private Institution. Er wäre im Grunde genommen von dieser Initiative gar nicht betroffen. Wir haben die Frage dem Kurator Adrian Baumeier gestellt. Er sagt, das stimme nur bedingt.
Eines, was noch nicht so ganz klar ist, also im Initiativtext, zum Beispiel, was in die Verfassung kommt, steht nicht, dass der Zoo ausgenommen ist, sondern es steht einfach, nichtmenschliche Primaten bekommen die Rechte. Und es gibt eine sogenannte indirekte Drittwirkung. Das heisst, überall dort, wo das Tierschutzgesetz nicht klar definiert, wie etwas zu handhaben ist, würde dann die Initiative respektive die Verfassung vom Kanton gelten. Und das ist sehr unklar, was das bedeutet für uns. Also das ist nie nicht geregelt, das ist nicht klar ausgesprochen, das ist nicht formuliert. Also es passiert dort etwas, es gibt wie ein schwarzes Loch, wo wir nicht wissen, wo wir uns eben befinden, was gilt jetzt, wie wird jetzt was ausgelegt. Und das ist für uns natürlich je nachdem verheerend.
Wie der Adrian Baumeier sagt, könnte der Zolli bei einem Ja zur Initiative, also in einen Konflikt kommen, ob er sich jetzt gemäss Tierschutzgesetz muss verhalten oder ob die kantonale Verfassung gilt, die eben weitergeht als das Tierschutzgesetz. Was auf den ersten Blick nach einem eher bürokratischen Problem aussieht, hat die laut der Tierärztin Fabia Wiss trotzdem handfeste Auswirkungen. Zum Beispiel dann, wenn Tierärztinnen und Tierärzte im Fall von einem alten, kranken Tier beurteilen müssen, ob man es weiterleben soll, oder ob es besser wäre, das Tier einzuschläfern. Die Fabia Wiss erklärt, wie genau sie da in einen Konflikt käme.
Also mit nichtmenschlichen Primaten, die ein Recht auf Leben und physische und psychische Unversehrtheit haben, das beißt sich ja an sich schon ein bisschen selber. Wir haben nachher noch das Tierschutzgesetz, das sagt, Tiere dürfen nicht ungerechtfertigterweise leiden. Dann habe ich irgendwo ein Problem. Also wenn ich ein Tier einschläfe, weil es leidet, gemäss dem Tierschutzgesetz mache ich mich strafbar, weil das Tier ein Recht auf Leben hat. Allerdings, wenn ich das Tier leben lasse und es leidet, dann mache ich mich strafbar zuhanden vom Tierschutzgesetz.
Dass Tiere im Zolli eingeschläfert werden, käme zum Glück nicht oft vor. Aber es gehöre halt gleich auch dazu, sagt Fabia Wiss. Und wenn es so weit käme, hätte es immer einen triftigen Grund. Und sie möchte das dann jeweils mit ruhigem Gewissen.
Weil ich halt die ganzen sozialen, medizinischen Aspekte berücksichtigen kann. Und darum ist das eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss, die zum Glück nicht so häufig vorkommt. Aber wenn ich sie treffen muss, dann mache ich das mit einem guten Gewissen.
So ein Entscheid ist im Zolli immer von mehreren Personen getragen. Also von Tierärzten, Kuratoren und Tierpflegerinnen und Tierpflegern. Also von Fachleuten, die die Tiere gut kennen. Damit wären wir auch schon beim zweiten Punkt, wo der Zolli an dieser Initiative stört. Falls es nämlich ein Ja gibt zur Initiative, dann wäre ein Szenario, dass dem Zolli eine sogenannte Ombudsperson zur Seite gestellt würde. Also eine unabhängige Person, die das Recht der Primaten wahrt. Der Zolli-Direktor Olivier Bagon sagt, er könne sich einfach nicht vorstellen, wie das zum Wohl der Tiere beitragen soll.
Wenn es um einen Vertreter geht von diesen Tieren, dann macht es natürlich Sinn, dass das Menschen sind, die etwas über das Tier wissen, also wo Fachwissen vorhanden ist. Und das ist genau das, was unsere Tierschutzverordnung verlangt. Dass man ein Fachwissen hat und erst dann darf man die betreffende Tierart halten. Und das Fachwissen, das Kennen vom Tier, erlaubt einem nachher auch, sein Verhalten können zu beurteilen. Und das ist das Sammelsurium an Wissen, das Tierpflegende, Kuratorinnen, Tierärztinnen haben, die macht, dass das Tier nachher nicht eine Ombudsperson hat, sondern ein Team von Leuten, die Fachkenntnisse hat und das Beste fürs Tier wollen.
Selbst wenn die Ombudsperson jemand wäre, der Fachkenntnisse hat zu Affen, dann würde das noch nicht unbedingt heissen, dass sie das Wohl der Affen im Zolli beurteilen kann, argumentiert Adrian Baumeier.
Wenn man eine Ombudsperson hat, ist noch ein weiteres Problem. Die Affen können sich gegenüber dieser Ombudsperson nicht ausdrücken. Die Affen haben keine Möglichkeit, in einer Ombudsperson zu sagen, du, jetzt geht es mir nicht gut. Der Einzige, der das wirklich kann, ist der Tierpfleger, der mit diesen Tieren arbeitet. Also eine Ombudsperson ist wie, funktioniert gar nicht. Die müsste quasi 24 Stunden mit diesen Affen zusammen sein, um besser beurteilen als Tierpfleger, wie es diesen Tieren überhaupt geht. Und darum ist es am Schluss des Tages gar nicht unbedingt sinnvoll, eine Ombudsperson zu haben, weil die kann nicht entscheiden, weil sie gar keine Informationen hat über das Tier nicht kennt und auch gar nicht die Möglichkeit hat, mit dem Tier so zu interagieren, dass sie mitbekommt, was das Tier braucht.
Wenn man sich mit der Primateninitiative auseinandersetzt, dann ist die Frage berechtigt, warum der Mensch überhaupt über das Wohl von Tieren entscheidet. Beziehungsweise, warum sich der Mensch einmischt und der Natur nicht einfach ihren Lauf lässt. Sei das bei der Frage, ob ein Tier weiterleben soll oder bei der Frage, ob ein Tier in einer Gruppe noch gut aufgehoben ist. Wir haben im Hinblick auf diese Sendung mit dem Hanno Wirbel Kontakt aufgenommen. Er ist Professor für Tierschutz an der Uni Bern und sagt zu diesen Fragen Folgendes.
Ja, man kann, glaube ich, einfach die freie Natur nicht mit der Haltung von Tieren in menschlicher Obhut vergleichen. Also der Vergleich wird ab und zu gemacht, wird von beiden Seiten, sowohl von Tierhalter wie auch von Tierschützern zum Teil angestrengt. Aber der Vergleich hinkt natürlich, weil das Tierschutzgesetz gilt ja nur für Tiere in menschlicher Obhut. Und sobald man Tiere in menschliche Obhut nimmt, sobald man Tiere haltet und züchtet, übernimmt man die Verantwortung für ihr Wohlergehen, für ihr Leben. Die Verantwortung haben wir nicht, wenn sie draußen in der freien Natur sind. Darum ist es dort an sich aus Tierschutzsicht komplett egal, ob ein Tier von einer Gruppe ausgestoßen wird, ob das nachher überlebt oder nicht überlebt. Das ist der Lauf der Natur. Aber wir können nicht solche Verhältnisse übertragen auf eine Tierhaltung im Zoo und nachher sagen, ja, das kommt halt vor, das kommt auch in der Natur vor und darum ist das kein Problem. Wenn wir Tiere in unsere Obhut übernehmen wir die Verantwortung für ihr Wohlergehen und darum müssen wir auch dafür sorgen, dass im Moment, wo ein Tier ein Problem hat, krank wird, eine Verletzung hat, sozial gemobbt wird von den Gruppenmitgliedern, dass man dort eingreift und Massnahmen trifft, damit es jedem einzelnen Tier in dieser Gruppe gut geht oder wieder gut geht in Zukunft.
Gemäss Hanno Wirbel müssen die Verantwortlichen im Zolli also in gewissen Situationen eingreifen. Damit man sich das besser vorstellen kann, macht die Zootierärztin Fabia Weiss ein Beispiel.
Es ist zum Beispiel der Moment, wenn wir bei den Totenkopfäffchen haben wir eine spezielle Biologie, also das sind so Mutterlinien, die zusammenleben und wo eigentlich alle miteinander verwandt sind. Und wenn dort die Gruppe zu gross wird, gibt es, dass sie quasi ein Tier aus der Gruppe rausfallen. Häufig sind das ein bisschen ältere Tiere, die vielleicht nicht so viele Nachkommen haben, nicht so stark vertreten sind in dieser Gruppe. Und dort, wenn ein Tier rausgedrückt wird, je nachdem angegriffen wird, manchmal ist es so ein bisschen subtiler, dass sie einfach am Rand der Gruppe sind, dass sie nicht so richtig mitmachen dürfen. Manchmal kommt es dann zu Bissereien. Dort ist es eigentlich unmöglich, das Tier einerseits zurück in die Gruppe zu bringen, aber andererseits auch unmöglich, das in andere Gruppen zu tun, weil es ja ein fremdes Tier ist. Also es kann nicht einfach so weiter platziert werden. Und dort ist es gerade aufgrund von einer sozialen Isolation, von einem sozialen Tier, das mit Artgenossen zusammengehalten werden muss, das sagt auch die Tierschutzgesetzgebung, ist sie nach dem angezeigt, das Tier eben einzuschläfen und somit eigentlich das psychische Leiden zu verhindern.
Dass ein Tier von seinen Artgenossen so rigoros aus einer Gruppe ausgeschlossen wird, das klingt brutal. Für den Affenforscher Klaus Zuberbühler, er ist Professor an der Uni Neuenburg, ist das allerdings keine Überraschung. Er beobachtet für seine Forschung seit Jahrzehnten Schimpansen in freier Wildbahn und ist spezialisiert auf ihr Verhalten. Und er sagt, bei dieser Primatenart gäbe es ganz klare Hierarchien und zum Teil brutale Revierkämpfe.
In der Freiheit, also Schimpansen, die sind ja extrem brutal untereinander. Oder? Also wenn es eben, es gibt, also jeder, der die beobachtet die in der Natur, hat das Bezug. Also eben, da fängt an beim Jagen. Also sie jagen andere Affen und die, eben, die werden gnadenlos, werden die verrupft und bei lebendigem Leib verrissen in Stück, oder? Und dann eben auch untereinander, eben, also da haben wir ja eine Studie veröffentlicht vor ein paar Jahren, wo man mal die ganzen eigentlich Mörder, oder, wo es ja auch unter ihnen gibt, mal alle katalogisiert haben. Und eben, was ja ein häufiger Grund ist, mit Nachbargruppen haben sie oft schlechte Beziehungen und wenn es einer von den Nachbargruppen allein verwischt, dann kann es oft passieren, dass der oft umbringt. Und wir haben auch schon andere Situationen gesehen. Also das ist in dem Sinn, haben die höhere Mordrate wie die meisten menschlichen Gesellschaften, vor allem die modernen.
Die Vorstellung, dass es Tiere immer noch friedlich haben untereinander, ist also auch eine sehr menschlich idealisierte Vorstellung. Man kann also zusammenfassend sagen, dass wenn der Mensch Tiere haltet, er für sie die Verantwortung trägt und entsprechend ihrem Sozialverhalten und ihrer Gruppendynamik muss dürfen eingreifen. Will man das so nicht, dass der Mensch für das Tier darf entscheiden, dann müsste man ganz grundsätzlich darüber diskutieren, ob der Mensch über dem Tier darf stehen. Der Professor für Tierschutz, der Hanno Wirbel, sagt, die Frage darf man sich durchaus stellen. Aber dann für alle Tiere, nicht nur für Primaten.
Was mich letztlich an dieser Initiative stört, ist, dass sie mit zinkten Karten spielt. Das heisst, es ist aus meiner Sicht eine populistische Initiative, weil sie einen Köder auswirft. In dem, dass sie die Grundrechte auf Primaten beschränkt, dass aber die eigentliche Absicht dahinter ist, natürlich Grundrechte auszuweiten auf alle empfindungsfähigen Tiere. Und von mir aus gesehen könnte man durchaus darüber reden, ob man sozusagen allen empfindungsfähigen Tieren stärkere Schutzrechte verleiht, also dass man tatsächlich den Schutz von diesen Tieren verbessert, sei es jetzt mit Tierrecht oder mit Schutzparagrafen. Aber wenn das alle Tiere betrifft, wenn die Initiative für alle Tiere wäre und nicht nur für Primaten, dann hat sie sicher deutlich weniger Unterstützung in der Bevölkerung. Das heisst, der Köder Primaten ist etwas, wo wenig Leute wehtut, wo viele Leute sozusagen Sympathie dafür haben, dass man die schützt. Was aber eine Art Ironie ist bei dem Ganzen, ist ja, dass die Initianten bezeichnen sich selber als Antispeziesisten. Das heisst, sie stören sich daran, dass andere Tiere weniger Recht haben als wir Menschen. Dort kommt ja eigentlich der Gedanke her, dass das eine willkürliche Diskriminierung ist von den Tieren. Interessanterweise sind jetzt aber genau die Initianten, die mit dieser Initiative den Speziesismus überhaupt erst einführen. Im Tierschutz, weil bisher gilt im Rahmen des Tierschutzgesetzes Gleichbehandlungsgesetz sozusagen. Alle Tiere werden gleichermaßen geschützt in ihrem Wohlbefinden und ihrer Würde. Und diese Initiative treibt jetzt eigentlich einen Keil zwischen einerseits Primaten und allen Nicht-Primaten auf der anderen Seite. Und das ist widersprüchlich in sich. Das zeigt aber auch, dass es mehr eine strategisch-politische Initiative ist, als eine Initiative, die tatsächlich primär den Schutzstatus der Tiere zur Diskussion stellt. Und darum, das ist das, was mich stört daran. Das heisst, ich bin gern bereit, über strengere Tierschutzmassnahmen zu diskutieren. Aber für mich ist der Weg über Grundrechte für Primaten ist der falsche Weg.
Der gleichen Meinung wie der Hanno Wirbel ist auch der Zolli-Direktor Olivier Bagon. Auch er vertritt die Haltung, dass man alle Tiere gleich behandeln soll.
Wir sind für einen echten, starken Tierschutz, und zwar für alle Tiere. Egal, ob sie vor oder hinter Kulissen gehalten werden, das soll gelten. Und nicht eine Tiergruppe aus dem Tierreich rauspicken und sagen, für die gilt etwas Spezielles. Und ich denke, das ist das Wesentliche, wo uns skurril erscheint. Und wir haben ja lauter Fachleute, die sich für den Tierschutz im Zolli einsetzen tun, sei es die Biologinnen und Biologen, die Kurator in der Funktion von Kuratoren sind, oder Tierärztinnen oder Tierpflegenden, die jeden Tag nichts anderes machen, als schauen, dass es unseren Tieren gut geht. Und niemand kennt die Tiere besser als unsere Leute, die mit diesen Tieren zusammenarbeiten.
Wir sind am Schluss dieser Sendung angekommen und merken, dass diese Initiative sehr viele, zum Teil sehr grundsätzliche Überlegungen auslöst. Im dritten Teil von dem Podcast zu den Primaten schauen wir dann, was es bedeuten würde, wenn der Zolli keine Affen mehr halten könnte und was das für Auswirkungen auf den Natur- und Artenschutz in der Wildnis hat. Für das reden wir unter anderem mit dem Jan Vermeer.
Die Umweltbildung in Zoos für Besucher ist auch so wichtig. Wenn da keine Zoos mehr sind, das würde sehr leer sein im Leben von Leuten, denke ich. Und sehr schlecht für Naturschutz.
Der Holländer hat vor einigen Jahren das Monotocon-Projekt ins Leben gerufen, das sich für den Schutz von peruanischen Springaffen stark macht. Er erklärt uns, warum Zoos auf der ganzen Welt zentral sind für die Erhaltung von gefährdeten Affenarten in der freien Wildbahn. Bis dann danken wir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.